ich will durchhalten. Ne? Ich habe immer gesagt, ich breche nicht ab. Und dann habe ich gesagt, ich möchte es nicht mehr. Und wie gesagt, kam dann zum Mobilfunk. Also es war damals eine Goldgräberstimmung. Konnten sich hinstellen, die Leute kamen rein, wollten letztendlich Verträge und gerade das Handy-Thema. Und dann bin ich tatsächlich nach London geflogen und habe mir gedacht, wie mache ich das? Mein Englisch war ja so miserabel. Der härteste Abschnitt war für mich der Ausstieg dann, weil ich mich schon stark mit der Funktion identifiziert habe. Und auf einmal bist du No Name.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
So, herzlich willkommen. Eine neue Folge Brüderlich Unvernünftig. Heute mal wieder in den Heiligen Hallen in Frankfurt. Die, die uns zuschauen per Video, die sehen, wir sind zu zweit.
Das ist richtig, ja.
Heute ohne Gast. Wir werden heute nochmal das Thema Karriere behandeln. Der harte, aber steile Aufstieg von Micha in die Konzernführung und einfach mal so ein paar Entscheidungen aufstehen, hinfallen und die Entwicklung. Dann der Weg in die Selbstständigkeit, einfach mal so einen kleinen Werdegang und auch mal besprechen, was waren die größten Herausforderungen, was ist so der Unterschied, wenn man sich jung selbstständig macht und wenn man irgendwann als Senior sich selbstständig macht. Ja, Micha hat ja grundsätzlich, wir hatten es in den ein oder anderen Podcast schon mal besprochen, angefangen mit einem handwerklichen Beruf tatsächlich als Lehrer. Vielleicht gehst du nochmal drauf ein, Micha, was war damals so dein, wenn du dich noch erinnern kannst, der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, ich möchte was mit den Händen machen?
Also es war sicherlich auch mangels Alternative. Damals habe ich die Volksschule besucht, Hauptschule, und das Elternhaus sind Unternehmer und ich wollte damals nicht in einem elterlichen Unternehmen tätig sein. Da war ein Angebot, dass ich als Bürokaufmann eine Ausbildung mache, was ich abgelehnt habe dankend, und bin dann tatsächlich bei uns im Dorf bei einer Glaserei vorbeigefahren und habe mich dort beworben. Und habe dann auch tatsächlich dort gestartet und habe eine Glaserausbildung gemacht, also Fensterbauer. Manche sagen, er ist dein Vater Glaser, wenn du im Weg stehst. und habe dadurch gestartet, dann 3 Jahre die Ausbildung absolviert. Und ich muss sagen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sagt man. Das ist auch tatsächlich so oder war damals so. War trotz allem unterm Strich sehr prägend und hat mich dann angetrieben, mich doch weiterzuentwickeln.
Ja, also wenn ich mich zurückerinnern kann an die Zeit, das war ja wirklich... Ich glaube, du bist aufgestanden, da habe ich mich nochmal dreimal rumgedreht. Ne? Irgendwie extrem früh raus bei Wind und Wetter.
Ja.
Und also ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade in dem Alter, ich glaube, du warst 14 oder 15.
Ne? 15, ja. 15. Ja, es war eine Herausforderung, auch insbesondere, wenn deine Freunde letztendlich Sommerferien haben und du musst halt ran. Und dann noch Samstag gearbeitet. Warum? Weil samstags gab es immer ein bisschen extra Geld, das konnte ja jeder gebrauchen. Das war auf jeden Fall eine harte Zeit, aber wie gesagt auch sehr prägend, weil man einfach schon früh gelernt hat zu kommunizieren, auch eine komplette Mischung hat von den Leuten, also sprich die einen Meisterbrief hatten, die da viel, viel tiefer drin waren in dem ganzen Thema. Deine Gesellen, mit denen du gearbeitet hast, war auf jeden Fall eine gute Zeit, ja.
Okay, aber du hast nach der Ausbildung ja nicht weitergemacht, ne?
Also nee, ich habe nach der Ausbildung, habe ich nochmal zweite Ausbildung gemacht, also großen Außenhandelskaufmann.
Stimmt.
Kaufmännischer, und habe dann das erste Lehrjahr übersprungen, weil der Abschluss in der handwerklichen Ausbildung einen gewissen Schnitt erfüllt hat und dann konntest du ein Lehrjahr überspringen. Das habe ich gemacht, weil ich doch dann gesehen habe, Handwerk ist super spannend, aber du hast halt bist halt limitiert finanziell von der Weiterentwicklung aus meiner damaligen Sicht. Und wollte einfach dann raus aus dem Handwerk und dann eher was Kaufmännisches machen und habe dann erfolgreich die zweite Ausbildung abgeschlossen und habe dann mich von dort aus weiterentwickelt. Hatte dann den ersten Ausflug, das weiß ich noch, als Filialleiter-Anwärter im Lebensmitteldiscounter.
Ja, das ist ja ultra spannend. Also wenn man jetzt mal überlegt, vom Fensterbauer eine Ausbildung beim Baustoffgroßhändler.
Genau.
Und dann Frischkäse verkaufen.
Genau, richtig. Frischkäse. Also,
war dir damals grundsätzlich die Branche egal? Hast du gesagt, naja, jetzt habe ich was Handwerkliches, jetzt will ich eine kaufmännische Ausbildung, was ja schlau ist, ne? Also man hat irgendwo, sage ich mal, ein handwerkliches Geschick, setzt da noch eine kaufmännische Ausbildung drauf und geht dann den einen ganz anderen Weg in den Lebensmitteleinzelhandel. Gab es da einen Grund?
Ja, für mich war es so, dass ich einfach mir gewünscht habe, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und es gab damals halt die Chance in dem Lebensmitteldiscount, dass du dich bewirbst für Filialleiteranwärter. Und dann hast du tatsächlich 6 Monate eine Filiale dann zugeordnet bekommen, wo du dann in die Führungsrolle reinwachsen konntest. Und da habe ich dann durchgestattet. Und es war damals wirklich, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, bei diesem Lebensmitteldiscounter, wo ich tätig war, da gab es kein richtiges Warenwirtschaftssystem, sondern du musstest über Inventuren das Ganze ermitteln. Und dann gab es wirklich Inventuren und umso besser die Inventur, umso weiter konntest du es rauszögern, sonst musstest du halt alle 4 Wochen antreten, um zu zählen tatsächlich in den Gängen und dadurch das Ergebnis dann ermitteln, wie wirtschaftlich du bist, weil natürlich, da wurde geklaut etc., Schwund war immer. Das war sehr interessant.
Und wie bist du da reingekommen? Weil also klar, jetzt das ganze wirtschaftliche Thema und so weiter, ich meine, das kriegt man ja nicht in die Wiege gelegt, ja, sondern das ist ja auch ein längerer Prozess dahin, ne? Und wenn du jetzt, sage ich mal, eine Ausbildung in verschiedenen Bereichen machst und gerade, also natürlich hat sicher ein Baustoffgroßhandel was mit dem Lebensmitteleinzelhandel in einer gewissen Art und Weise gemeinsam. Man hat ein Lager, man hat Waren, die gehen rein, die gehen raus und so weiter. Das kann ich mir schon gut vorstellen, aber es ist ja trotzdem komplett was anderes, ne?
Da müsste man wirklich den fragen, die sich damals für mich entschieden haben. Nur, für mich war wichtig, dann ein bisschen Führung zu lernen und mich breit aufzustellen. Ich war nie derjenige, der gesagt hat, ich möchte in einem Bereich, ich war da recht offen, ja, welcher Bereich auch immer. Und da gab es halt damals die Möglichkeit, mich da zu entwickeln. Aber ich muss sagen, es war eine richtig harte Schule im Lebensmitteldiscounter, weil auch da lebt man von Enttäuschung, gerade in die erste Führungsrolle. Du hast deine Mitarbeiter, die letztendlich im Lebensmitteldiscounter tätig waren. Das war schon zum Teil sehr erschreckend, ja. Okay, der Umgang miteinander, auch gerade von der Managementseite her, dass man hat wirklich erwartet, du bist rund um die Uhr im Einsatz, ja. Man geht danach anders in den Supermarkt. Wenn du das mal durchlaufen hast, zu der damaligen Zeit, heute ist es sicherlich nochmal anders. Trotz allem glaube ich, dass die richtig arbeiten müssen, zeitlich auch. Also, die sind jeden Cent wert. Deswegen habe ich auch in der nachgehenden Karriere, immer wenn sich jemand mal beworben hat, ein Bezirksleiter vom Lebensmitteldiscount, da habe ich immer gesagt, den kannst du eigentlich blind einstellen, weil die wissen, wo es lang geht und die arbeiten wirklich, sind sehr committed. Ja. Das ist eine harte Schule auf jeden Fall.
Okay, aber gab es dann ein bestimmtes Beispiel, wo du sagst, oder wo du dich noch erinnern kannst, wo du sagst, das war jetzt extrem menschlich enttäuschend oder weil du sagst, der Umgang ist natürlich vielleicht ähnlich wie auf der Baustelle oder so, ja, einfach ein bisschen rauer oder wie man sagt, in der Küche, ja.
Ich hatte damals die Inventur, die besagte, die gemacht wurde, die konnten wir dann starten nach Ladenschluss. Also sprich, es war damals, ich müsste lügen, wahrscheinlich 19 Uhr, 20 Uhr. Und wir haben dann abgesehen, dass um 23 Uhr, wir werden nicht fertig. Also du brauchst noch mindestens 2 Stunden aufgrund von einer Krankheitssituation. Wir waren dann letztendlich der Bezirksleiter und meine Wenigkeit mit 2 Kolleginnen. Und dann habe ich signalisiert, hey, wenn wir weitermachen, das wird bis um 1 Uhr nachts, das wird schwierig, morgen müssen wir aufmachen. Und dann kam nur die Aussage, das ist mir persönlich egal, du machst es fertig mit mir, und dann schläfst du halt auf der Britsche, morgen früh wird wieder aufgemacht. Und so, das war jetzt mal ein Beispiel, aber so war der Umgang miteinander, wo ich einfach für mich gesagt habe, ich kann mich damit nicht identifizieren und habe ja dann den Absprung geschafft und dann ging es tatsächlich in Mobilfunk. Ja, von
aber eine Frage noch da, seid ihr nicht auch mal überfallen worden oder ausgeraubt oder irgendwas?
Nee, es war ein Alarm. Ich habe damals in Karlsruhe gelebt, die Filiale war bei Mannheim und da ist wirklich nachts, wurde ich angerufen, dass da ein Alarm angegangen ist und dass ich hinfahren muss. Man kann sich vorstellen, eine halbe Stunde, 40 Minuten Fahrt, dann bist du da nachts hingefahren. Und hast einfach einen Schalter umgelegt, ja. Und demnach wollte ich da einfach raus, ja.
Das heißt, da wird schon verlangt, man ist Unternehmer im Unternehmen sozusagen, ne? Ja. Also, oder zumindest mal vom Fleiß, vom Ehrgeiz und von der Bereitschaft, ne?
Ganz sicher. Also. Das war eines der härtesten Jobs, die ich hatte, ja. Und was mir noch im Gedächtnis blieb, dass unser Vater damals auch selbst mir signalisiert hat, du musst da raus, es tut dir nicht gut. Und das war nochmal so ein zusätzlicher Wake-up-Call, weil für mich war wichtig, ich will durchhalten. Ne? Ich habe immer gesagt, ich breche nicht ab. Und dann habe ich gesagt, ich möchte es nicht mehr. Und wie gesagt, kam dann zum Mobilfunk. Da war ich dann auch.
Also wieder neue Zeit. Sparte, kein Frischkäse, sondern Handyverträge. Oh. Handyverträge. Ja, da hatten wir es ja schon beim letzten Podcast oder bei einem der letzten Podcasts mal drüber, über die Thematik Führung. Ne? Leute führen, auch Enttäuschungen, auch mit dem Thema Vertrieb und Anlügerei im Vertrieb und so weiter. Aber was hat dich geprägt im Mobilfunk? War da der Umgang anders? Waren die Menschen anders? War die Führung vielleicht anders?
Also es war damals eine Goldgräberstimmung im Mobilfunk. Also es ist wie geschnittenes Brot. Konnten sich hinstellen, die Leute kamen rein, wollten letztendlich Verträge und gerade das Handy-Thema erwerben. Das war auf jeden Fall eine Vertriebsschule. Der Umgang war natürlich ein ganz anderes Niveau. Aus meiner Sicht sehr respektvoll, sehr vertrieblich orientiert. Das heißt, es hat gezählt, wenn du erfolgreich bist, hast hohe Zahlen, dann wirst du auch weiterkommen, ja, was sicherlich auch nicht immer richtig ist. Nicht der beste Verkäufer muss der beste Manager sein oder der beste Spieler beim Fußball ist sicherlich nicht der beste Trainer, aber eine gewisse Erfahrung hilft. Und da ging es gut nach vorne, muss man sagen. Ja. Auch das Thema Incentive, also wie die Leute motiviert werden, ist wirklich sehr erfolgsgetrieben. Wenn du erfolgreich bist, kannst du richtig Geld verdienen. Es war wie in einem Versicherungsbereich auch damals. Das war einfach sehr lukrativ. Ja, ist heute sicherlich nochmal ein bisschen anders, weil du halt viel normalen E-Commerce-Vertrieb hast. Das war ja damals nicht so ausgeprägt wie heute. Und da war ich dann mehrere Jahre vom Filialleiter dann zum Gebietsleiter, dann 60, 70 Mitarbeiter gehabt mit Anfang, Mitte 20. Und das kam durch Fleiß natürlich. Was war damals prägend, auch jetzt karrieremäßig, war natürlich das Thema, dass normalerweise man hat gewisse schulische Voraussetzungen erfüllen müssen, sein abgeschlossenes Studium etc., um auch eine gewisse Hürde zu bringen. Und du bist dann natürlich auch im Haifischbecken, weil du einen Wettbewerb hast untereinander. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl an Filialleitern. Es gibt aber nur in Deutschland, gab es damals bei 20 Gebietsleiter, die so zwischen 10 und 20 Filialen hatten. Und da musst du dich durchsetzen. Und natürlich gab es da auch Gebietsleiter, die ich hatte, die gesagt haben, jetzt mach erstmal dein Studium und vorher wirst du es eh nicht. Und die waren halt alle damals zwischen 8 und 15 Jahre älter als ich. Und das war eine Herausforderung, dass du halt immer versuchst, es teilweise klein zu halten. Und da ist entscheidend aus meiner Sicht, dass du halt Leute hast, die an dich glauben. Ja. Sonst wirst du nicht weiterkommen. Das war prägend, aber auch sehr motivierend, weil ich gesagt habe, denen zeige ich es.
Mhm. Aber gehört auch ein bisschen Glück dazu?
Ich glaube, Glück gehört immer dazu. Ich glaube, ohne Glück, jeder, glaube ich, erfolgreiche Mensch wird sagen, ich hatte Glück, aber ich sage immer Glück des Tüchtigen. Ja. Du musst halt weitermachen, ne? Und das sage ich immer, wenn ich mich so reflektiere, ich stehe nie still, ja, was einem nicht auffällt. Ich bin immer, versuche immer mehr zu machen. Ne? Wenn du was erreicht hast, eine Hürde, wo andere sagen, boah, ist doch geil, dann den Moment feierst du und dann machst du weiter. Du sagst dann nicht, aber ich habe das jetzt erreicht, super. Sondern du musst immer mehr, mehr, mehr. Du bist sehr getrieben. Und das ist auf der einen Seite natürlich sehr gut, weil ich glaube, nur dann kannst du maximal den Erfolg erzielen. Auf der anderen Seite ist es auch anstrengend für dich selbst, ne? Dass du nie dir eine Pause gönnst und sagst, oh, ist doch geil, was du erreicht hast. Potenziell der ein oder andere, wenn er das erreicht hätte, hätte er gesagt, ich bin zufrieden. Und ich habe tatsächlich damals auch, das war erfolgsgetrieben, zu meinem Vater gesagt, wenn ich das und das Einkommen mal erzielt, dann würde ich jetzt unterschreiben und würde sagen, ich bin happy mein Leben lang. Und natürlich habe ich das irgendwann erreicht und wollte weiter, wollte mehr, weil du da dich selbst antreibst. Ja.
Aber war das dann immer monetär getrieben oder sagst du, naja, Titel, also das eine ist ja der Titel, ne, ja, den du auf der Visitenkarte stehen hast, das andere ist ja die Verantwortung, Macht.
Für mich war es eine Mischung, ja, muss man sagen. Also es gab Phasen, wenn du ein gewisses Gehaltsniveau erreicht hast, auch in einem jungen Alter, dann war das für dich natürlich wahnsinnig viel. Und dann gab es die Phase, wo du sagst, oh, jetzt habe ich das Einkommen, das ich möchte. Also in den jungen Jahren, wo du nicht gedacht hast, du kommst nochmal weiter. Dann war Titel natürlich entscheidend. Das ist gerade, oh, ist wichtig, was auf der Visitenkarte steht. Weil im Endeffekt, du identifizierst dich damit. Wenn du es überlegst, wenn du jetzt sagst, du sitzt abends beim Grillen und man sagt, jetzt heute Abend kommt ein Geschäftsführer von der und der Firma, die recht groß ist und bekannt ist, dann sagst du ja, oh, das Umfeld sagt, oh, jetzt kommt der. Wenn du sagen würdest, jetzt kommt der Unternehmer, der ein Unternehmen selbst hat mit 50 Mann und der andere führt halt 3000 Mann, bei wem ist man ehrfürchtiger? Bei dem, der angestellt ist. Was
der,
ja eigentlich
total, der das Bier mitbringt.
Ja, genau. Nee, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ist absolut. Sehr, ja.
Verrückt eigentlich, ja.
Wir haben absolut verrückt. Ja, da ist natürlich auch die Frage, von woher kommt es, ja? Also, das eine ist so der Ehrfurcht von dem Titel. Okay, ist halt ein Geschäftsführer, ja, hat ein super Studium. Also, möchte jetzt keinem unterstellen, der 3000 Mann führt, dass er nichts drauf hat, ne? Ja. Logischerweise. Aber für mich sind das schon zwei Paar Schuhe irgendwie, ja? Einmal ein Unternehmer und eine Führungsperson oder jemand, der eine Führungsposition begleitet, ne? Also von dem her würde ich jetzt so nicht unterstreichen, dass ich jetzt vor dem einen mehr Ehrfurcht hätte als vor dem anderen, aber vielleicht auch, weil ich aus einer anderen Richtung komme. Ja. Ich finde es auf jeden Fall spannend, weil zu deiner Zeit damals war es ja so, dass, glaube ich, deine ganzen Kumpels oder viele Kumpels ja alle Abi gemacht haben und studiert haben.
Genau.
War das vielleicht auch so im tiefsten Inneren so eine, ich will mich beweisen?
Ganz sicher. Es wurde ja immer auch gesagt, wenn du nicht einen klassischen Weg gehst, da wirst du ja nie auch auf dieses Niveau kommen, beruflich dich so entwickeln können, du bist immer limitiert, das wird dir immer nachgehalten etc. Das war absolut ein Antrieb, ja, ich würde sagen ein Feindbild. Man sagt, okay, den zeige ich. Und als ich dann die erste größere Führungsrolle hatte mit Anfang, Mitte 20, mit 50, 55, 60 Leuten, war das natürlich für mich schon sehr befriedigend. Und hast den ersten Firmenwagen und die anderen sind noch im Studium und du hast dann, ja, habe ich abends studiert. Dann war das schon für mich ein Erfolg, denen zu zeigen, hey, es geht auch so, ja, es gibt nicht nur den klassischen Weg. Und es war auch immer so in der Personalauswahl, dass ich mehr die Leute bewundert habe, die auf dem zweiten Bildungsweg da Gas geben, weil sie einfach aus meiner Sicht mehr Biss haben, als sie den klassischen Weg gehen. Ja. Natürlich hatte ich weniger Ferien, Semesterferien gab es nicht, aber gearbeitet. Dafür hatte ich halt immer Geld in der Tasche und habe halt versucht, trotzdem es zu kombinieren und gewisse Unipartys, Medipartys bei dem einen oder anderen Standort mitzunehmen. Es war super interessant, ja. Aber klar, ich musste committed zur Arbeit sein. Das war ich auch durch und durch immer.
Ja, ich meine, du hast ja auch viel am Wochenende gearbeitet, ja, ja. Ne? Unter der Woche bis spät. Und da ist natürlich jetzt auch die Frage, was macht es mit einer Beziehung? Also du hattest ja auch fast durchweg Beziehungen irgendwie, mal länger, mal kürzer. Aber was macht es mit einer Beziehung oder was macht sowas mit einem Privatleben? Weil also jetzt zu der Zeit, wenn ich mich zurückerinnern kann, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, hattest du ja nicht viel Freizeit, ne?
Nee, also ich habe halt den Job geliebt immer, ne? Also egal, was ich gemacht habe, wenn du jetzt im Mobilfunk dich daran erinnerst, wo wir in Schweden waren, dann habe ich abends damals mit dem BlackBerry Zahlen kommentiert. Ich habe tatsächlich wirklich von den, damals weiß ich gar nicht mehr, 11, 12 Filialen, habe ich abends die Zahlen geschickt bekommen, per SMS, glaube ich, war das noch. Und dann habe ich dann hinten dran die Kommentare geschrieben. Salui, 10 Verträge, mega Abschluss und den Namen von den Mitarbeitern. Und mir ist wichtig war, auch den zu wertschätzen. Da gab es eine Gruppe, da war das noch mit Datenschutz sicherlich nochmal ein bisschen anders geregelt. Wie gesagt, das ist jetzt auch, keine Ahnung, 18 Jahre her, 15 Jahre her. Und das hat es erfolgreich gemacht, das Team. Dass man gesagt hat, man ist füreinander da. Und das war für mich auch im Urlaub ganz klar. Ich kommentiere das. Und das war für mich ein Teil meiner Identität. Demnach habe ich mir nie die Frage gestellt, oh, hast du wenig Freizeit, sondern ich habe es geliebt. Und ich glaube, das hat auch den Erfolg dann mit sich gebracht, dass ich committed war und nicht differenziert habe. Oh, jetzt habe ich Urlaub, jetzt habe ich Freizeit. Sondern im Gegenteil, ich war immer sehr fokussiert.
Aber wurde das erwartet von dir?
Nee. Also ich glaube, das heißt, in dem Fall nicht. Nee.
Das heißt, du konntest auch im Urlaub theoretisch sagen, jetzt, ihr leckt mich alle kreuzweise und ich mache Urlaub und mein Handy ist aus? Oder?
Na, ich glaube schon, wenn du so eine Rolle hast, ich glaube, eine gewisse Erwartungshaltung ist da natürlich, aber bei mir war sie intrinsisch sehr stark drin, weil ich halt der Jüngste war immer. Ich musste mich immer beweisen, ne? Ich wollte immer vorne sein, um halt genau dieses Thema, die Leute, die halt neidisch waren potenziell oder die missgünstig dir gegenüber waren, um denen zu zeigen, ah, guck mal, der kriegt's hin. Das war mir wichtig. Und natürlich hatte ich auch einen Vorteil, ne? Ich hatte keine Kinder, war allein, also hatte eine Partnerin, aber da hast ja nun mal in dem Alter einen anderen Lebensabschnitt als jemand, der dann zum damaligen Zeitpunkt Mitte 30 war, potenziell Familie gegründet hat, ein Haus gebaut. Ich hatte gar nicht die Sorgen, sondern ich war für mich selbst verantwortlich. Und konnte demnach da auch anders performen, was nicht heißt, dass jemand der Familie nicht performen kann, nur du hast eine andere Power, einen anderen Fokus zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber es muss ja dann schon klassisch von dir, weil wenn ich jetzt überlege, und auch das ist jetzt wieder ein kleines Vorurteil, wenn ich jetzt unsere Generation X, Y, Z und wie sie sich alle nennen, und da soll einer im Urlaub oder man erwartet, anders darf man es nicht sagen, dass er auch im Urlaub erreichbar ist, beziehungsweise auch eingeschränkt erreichbar ist, da hast du ja gleich eine Klage am Hals.
Ich glaube immer noch, die Leute, die Karriere fokussiert sind, die sind erreichbar, aber da gibt es, glaube ich, auch nicht schwarz-weiß, da gibt es extrem die eine und in die andere Richtung. Wenn du die Kanzleien anguckst, Großkanzleien, da wird es vorausgesetzt, was die arbeiten, das ist ja Wahnsinn. Da fragst du, wie die das schaffen die ganze Woche. Ich glaube, es ist eine Typensache. Ich glaube, es gehört irgendwie dazu, eine gewisse Erwartungshaltung, ne? Wie wenn jemand irgendwo anfängt, unterschreibt, auch bei uns in der Firma, dann setzt ihr auch voraus, hey, da könnt ihr jetzt schon mal anfangen. Auch wenn er schon 3 Wochen anfängt, aber man sagt, nee, klassisch, der Vertrag fängt dann erst an, am 1.5. meinetwegen. Trotzdem hast du eine gewisse Erwartungshaltung. Und da muss man sich auch manchmal selbst reflektieren und sagen, nicht wie ich bin oder du, muss jeder sein, sondern der Vertrag wird halt erst bezahlt am 1.5. und nicht vorher. Warum soll er vorher was machen? Mhm. Das hat ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe immer mir gesagt, es wird sich auszahlen. Und bisher hat sich's auch ausbezahlt, diese Extrameile zu gehen, ja. Okay. Das war immer entscheidend.
Hattest du zu dem Zeitpunkt schon ein gewisses Ziel, wo du sagst, ich möchte dahin? Also als Beispiel, ich möchte das und das Gehalt oder ich möchte die und die Position oder die und die Leute führen, also Anzahl an Leuten führen. Oder hast du gesagt, ich schau mal, was passiert?
Und ich hatte schon immer ein Ziel. Also wenn ich jetzt mir überlege, meine erste längere Freundin, Grüße gehen raus an die Katrin, die hatte jetzt noch, wenn ich mal mit ihr gesprochen habe, und das war wie gesagt mit unter 20, wo wir zusammen waren, ein paar Jahre, hat sie immer noch gesagt, ich habe immer gewusst, du wirst Karriere machen. Weil ich es immer mir so visualisiert habe. Ich möchte mehr erreichen, ich möchte mehr. Ich war immer sehr getrieben, aber es war nicht wirklich an einer Zahl festgelegt am Anfang. Und natürlich irgendwann sagst du dir, oh, jetzt möchte ich mal ein 6-stelliges Gehalt, wenn ich das habe, boah. Und dann geht's weiter natürlich. Ja. Und dann entwickelst du dich weiter und auch den Anspruch, ja. Und weißt einfach, was bist du wert im Markt und das geht ja ab einer gewissen Funktion, passiert es ja über den Markt, also über Headhunter, die auf dich zukommen. Du hast ein gutes Netzwerk dann, die letztendlich deinen Wert sehen und dich versuchen zu vermitteln, wenn du offen bist dafür. Ja. Aber man muss sagen, ich war immer sehr stark committed bei den Unternehmen, wo ich tätig war und war jetzt kein Jobhopper, der gesagt hat, ah, jetzt für 10.000 Euro mehr wechsle ich, sondern es war immer, mich hat gereizt, das Gesamtbild, ne? Nicht das Geld irgendwann, sondern was kann ich einbringen, wie kann ich mich entfalten und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist man auch gut beraten, wenn man nicht wegen jedem Euro springt, sondern das Gesamtkonzept muss passen.
Dann kam ja als nächstes sozusagen schon die internationale Rolle oder zumindest mal der größere Konzern im Finanzbereich, ne?
Ja, genau.
Die kam auf dich zu oder hast du dich überworben?
Nee, da kam es auch über eine Headhunterin, eine kleine Boutique, die dann mich angesprochen haben, wo ich bei Mobilfunk war, ob ich offen wäre für einen Wechsel. Das war so nach, ich würde sagen, 5, 6 Jahren im Mobilfunk. Und dann hatte ich ja die ersten Gespräche, das war in Frankfurt. Die sind sehr gut verlaufen und dann hieß es irgendwann, jetzt müsste nach London zum Gespräch mit der Präsidentin, Europachefin. Ja. Und dann bin ich tatsächlich nach London geflogen und habe mir gedacht, wie mache ich das?
Mit dem Duden in der Hand.
So in der Art.
Übersetzer.
Es hieß ja tatsächlich, das ist alles in Englisch. Und mein Englisch war ja so miserabel.
Das kann ich bestätigen.
Dass ich mir gedacht habe, oh Scheiße, wie kriege ich das hin? Und dann bin ich nach London geflogen, habe mich vorbereitet. Mit meiner damaligen Partnerin, die hat mir Tag und Nacht, haben wir uns da Englischkonzept, die hat mir alles reingeprügelt und ich bin ihr heute noch dankbar, dass sie da Durchhaltevermögen hatte, ja, weil du kannst dir vorstellen, der ein oder andere Mann ist vielleicht potenziell genauso, dass wir doch dann sehr wehleidig sind und ich mir gedacht habe, boah, lass mich zufrieden und nee, ich habe recht, aber sie hatte recht, die war sprachlich sehr fit und dann haben wir das gut vorbereitet und dann war ich wirklich in London im Office.
Ja, aber ganz kurz noch Unterbrechung, ihr habt dann Bewerbungsgespräche simuliert, genau. Oder welche Fragen könnten kommen, genau. Aus der Vergangenheit oder
genau.
Ja?
Bewerbungsgespräche simuliert natürlich, wie du das in Deutsch führen würdest, da war ich ja fit drin. Also ich hatte ja da schon, keine Ahnung, 8 Jahre Führungserfahrung, wusste ja, wie wähle ich Leute aus, habe Filialleiter eingestellt, welche Fragen kann man stellen. Ich glaube, da war ich ganz fit. hab das gespiegelt und dann haben wir es halt auf Englisch formuliert. Aber kannst dir vorstellen, wenn du halt wenig Englisch hattest, wenig Berührungspunkte, hast halt nur die Basis von dem Schulenglisch, dann ist es halt schwierig, ja, gerade das Fachliche. Und dann bin ich zu dem Gespräch geflogen und der Deutschlandchef war dabei und die Europachefin. Und ich frage mich heute noch, warum die mich eingestellt haben.
Ehrlich?
Weil sprachlich war es so schlecht. Also es war wirklich so schlecht. Ich habe mir gedacht, boah, ja, als ich zurückgeflogen bin, habe ich gedacht, ich müsste erstmal ein Bier trinken, ja, zur Beruhigung, weil es war wirklich schlecht.
Wie lange ging das Gespräch?
Eine Stunde. Und der Deutschlandchef hat mir halt geholfen, weil der, hast du gemerkt, der will mich unbedingt haben.
Der war dabei
beim Gespräch? Ja, der war dabei. Der war Koryphäe, der hat 5, 6 Sprachen gesprochen. Mhm. Der hat dann geholfen, weil ich mir auch vor, ich war immer sehr offen, transparent, habe ihm gesagt, oh, Englisch, schwierig. Es war halt eine Rolle im ersten Moment für Deutschland, dann für Dach, dann für Benelux noch mit, dann war das zwingend notwendig. Und dann haben wir vereinbart bei der Einstellung, ich muss dann Englisch ein gewisses Niveau erreichen im ersten Jahr. Und habe ich dann auch erreicht, ja, habe dann mir einen Privatlehrer geholt und dann ging es schnell. Und ich meine, das Learning ist wirklich, wenn du jeden Tag Englisch sprechen musst, unfassbar. Gerade mit Native Speakern, wie schnell du auf ein hohes Niveau kommst, auch wenn du nicht die Basis hast. Du arbeitest jetzt so schnell, unfassbar. Hatte dann auch mal einen Chef, er war Amerikaner, der immer gesagt hat, hör dir Beatles-Songs an. Und mit Musik lernt man das recht gut, ja, dass du es einfach hörst und dann verstehst. Und dann ist es sehr, sehr gut, hat sich das entwickelt, ja.
Okay, musstest du danach nochmal, also haben die dich danach gleich eingestellt oder musstest genau. Du nochmal?
Nee, danach, ja klar, dann gab es nochmal Gespräche, Verhandlungen und dann kam. Da waren wir am Sommerabend in Karlsruhe, in Durlach, genau.
Ehrlich?
Weißt du das noch?
Nee.
Da kam der Anruf. Im Angebot.
So, ja, okay. Ja, stimmt. Ja, ich kann mich an was erinnern. Ja.
Ja. Und da kam der Anruf, dass das Angebot, dass ein Angebot machen wollen. Dann kam das Angebot, wo halt letztendlich alles drinsteht, Package und so weiter. Und dann habe ich mich sehr gefreut, muss ich sagen. Hab dann gestattet, war ein Jahr in der Rolle nur für den deutschen Markt und habe dann doch weitere Verantwortung bekommen für Dach Benelux dann und war dann dort auch, ich glaube, 6, 7 Jahre. Dann habe ich wieder gewechselt, genau.
Okay, und was bewegt einen? Also wir hatten das ja vorhin schon mal drüber, dass du sagst, okay, ich hatte schon gewisse Ziele und auch einen gewissen Antrieb. Ja, wie gesagt, es war, ist ja jetzt immer branchenfremd gewesen. Ne? Du bist ja von einer Branche in die andere, genau. Und wieder gewechselt und so weiter. Kannst du da was dazu sagen? Nimmt man da, also klar, Führung ist in jeder Branche gleich, aber ticken die Leute anders? Ist das Umfeld anders? Weil klar, Finanzler sind ja grundsätzlich anders als, sage ich mal, Leute im LEH oder im Mobilfunk und so weiter. Was sind da die größten Unterschiede oder auch die größten Herausforderungen im Management? Ne? Weil du bewegst dich ja jetzt, sage ich mal, mittlerweile dann auf einer Ebene, die ja im gehobenen Management ist und erklär mal dazu was bitte.
Ja, wenn du jetzt überlegst, du kannst nicht, du musst es unterscheiden, weil fang mal anders an. Im Mobilfunk war ich für B2C. Das heißt, wir haben einen Endkunden verkauft. Du als Privatperson möchtest einen Handyvertrag, kommst rein. Ganz anderes Business. Im Finanzdienstleistung haben wir an Firmen verkauft. B2B, ganz anderes Geschäft. Andere Vertragsverhandlungen, Großkunden, da haben wir einen Lebensmitteldiscount als Kunden gehabt. Das heißt, es war gut, du kanntest die Seite auch. Mhm. Wie sind die Entscheidungsprozesse etc.? Also konntest du da rein denken. Demnach ist es ein anderes Geschäftsmodell. Und natürlich sind die Leute anders, als wenn ich B2C verkaufe, als B2B. In den beiden Bereichen. Und natürlich ist die Frage, wie ist eine Unternehmensstruktur? Ist es ein Konzern? Wo ich war in einem Finanzdienstleister, da hinten dran die Mutter mit über 60.000 Mitarbeitern, ist ein anderer Entscheidungs-, man nennt es Approval, Genehmigungsprozess, als wenn du sagst, du bist beim deutschen Mobilfunkunternehmen, wo damals überschaubar war von der Größe, konntest du relativ schnell Entscheidungen treffen. Flache Hierarchien in Anführungszeichen, im gewissen Rahmen. Umso größer, umso komplexer wird es, dass du eine Entscheidung, das dauert über Monate hinweg damals, dass es dann nach USA ging, bis es entschieden wird, wenn du irgendwas machen möchtest. Das war dann doch komplexer, muss man sagen. Und natürlich, das eine war deutsches Geschäft mehr oder weniger. Jetzt in dem Finanzdienstleister war es ja eine globale Organisation. Auch das ist anders, weil das ja Schnittstellen mit Shared Service mit Fachbereichen, die jetzt als Beispiel in Warschau gesessen waren. Das heißt, du musst dich mit denen anders vernetzen. Es war von Mobilfunk schon ein starker Step up zu dem Finanzdienstleister aufgrund der Situation, dass du halt eine andere Organisation hast und in anderen Ländern operierst, mit denen arbeitest. So. Und dann ging es ja in Maschinenbau, der letztendlich auch nochmal anders ist.
Genau, also das heißt, du warst dann ein paar Jahre in der Finanzbranche genau. sozusagen und dann kam wieder einer, der angerufen hat und hat gesagt, du, wir brauchen da jemand.
Genau. Dann kam wieder jemand und kam ein Anruf, ob ich Interesse hätte zu wechseln. Ich kann jedem nur empfehlen, immer anhören. Kostet ja nichts. Dann habe ich mir das angehört und das ist ganz spannend. Und dann kommst du ins Rennen. In der Regel ist es so, dass 3 Kandidaten vorgeschlagen werden, es gibt eine Shortlist und dann kommst du da ins Rennen. Dann bist du letztendlich mal wieder im Wettkampf mit anderen, die du aber nicht kennst und musst da überzeugen. Dann hast du gewisse Gesprächsformen, erst mit der Headhunter Unternehmung oder Executive Search heißt ja. Darf man Headhunter nicht mehr sagen, haben wir gelernt.
Ja.
Grüße an Dani. Und dann gab es da mehrfach Gespräche, dann wird ein Gutachten über dich erstellt, so in der Art, zumindest so wird es gesagt, und dann kommst du ins Rennen. Das sind mehrere Vorgespräche und irgendwann wird die finale Entscheidung getroffen. Dann wird dann abgewogen, für wen entscheidet man sich. Für jemand, der potenziell nochmal einen anderen Reifegrad hat, vom Alter her, wie auch immer. Und da habe ich dann gewonnen, würde ich sagen, sozusagen, für mich.
Okay, aber jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück. Weil die Wechsel, du warst da überall ein paar Jahre. Aber ja, war das dann für
Jahre,
genau,
ja.
War das für dich dann zu dem Zeitpunkt, ich nenne es mal aussichtslos, und du hast gesagt, okay, ich möchte wechseln, oder hat es dich gereizt, was Neues? Was war so der ausschlaggebende Grund? Weil ich denke mir, gerade in so einer Konzernstruktur, ne, oder in einem internationalen Konzern, da gibt es doch wahrscheinlich auch genügend Platz, um sich weiterzuentwickeln und vielleicht auch im Konzern, in dem man schon seit 5, 6 Jahren ist, vielleicht in die Führungsebene, oder ist es aussichtslos? Oder was war da so dein Gedankengang?
Ja, mich hat gereizt die andere Branche, weil, weißt du, wenn du jetzt Mobilfunk 5, 6 Jahre bist, da bist du, also du kennst alles in der Rolle, würde ich behaupten. Ja, klar, kann sich nach oben entwickeln, aber dann werden ja auch die Positionen rar. Wenn du sagst, du bist einer von 22 bei, keine Ahnung, 2000 Mitarbeitern, dann gibt es die nächste Riege, das sind 6, und dann gibt es halt schon die Geschäftsführung, ja. Da wird es halt rar, da ranzukommen, so. Und irgendwann bist du halt auch durch und sagst einfach, ich bin offen für was Neues, brauche Veränderung. Und dann kam die Veränderung damals zu dem Finanzdienstleister, was mich da extrem gereizt hat, international, komplett andere Branchen, B2B, super. Und ich habe immer mir gesagt, stell dich breit auf und nicht nur in einer Branche. Und du siehst ja, dass viele auch mit der aktuellen Entwicklung sind halt auf einen Bereich eingeschossen, sind halt unattraktiv potenziell für andere, weil die halt gar keine Ahnung haben. Und damit wollte ich auch zeigen, dass man eine hohe Flexibilität haben kann. Und ich wollte nicht der... Und das meine ich jetzt nicht negativ, aber ich spreche es so aus, wie ich denke, der Fachidiot sein, der sagt, oh, ich bin das Mobilfunk seit 20 Jahren oder Finanzdienstleistung seit 20 Jahren, weil auch da gibt es ja nur 3, 4, 5 große Player. Das heißt, du wechselst halt immer wieder das Shirt und irgendwann ist Ende. Dann bist du halt limitiert. Und ich sage immer, nach vorne immer, zurück nicht nimmer. Ja?
Mhm.
Und dann kam es, wie gesagt, zu dem Maschinenbau, was mich auch gereizt hat, weil ich war dann, ich glaube, 6 Jahre in dem Finanzdienstleistungssektor, also lang genug. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, ab wann ist ein Wechsel sinnvoll, würde ich sagen, nicht nach einem Jahr, nicht nach 2 Jahren. Ich habe immer gesagt, 3 Jahre muss man schon gucken, wenn man in der Position bleibt. Wenn dann kein Step-up passieren kann und da nichts in Aussicht ist, dann würde ich empfehlen, offen sein für Gespräche. Und bei mir war das wirklich Schicksal. Das war nicht, dass ich gesucht habe und gesagt habe, oh, ich brauche jetzt was anderes, ich muss weg, sondern eher im Gegenteil. Es kam halt was, ich habe es mir angehört und du hast ja mehrere Gespräche auch immer wieder. Es war halt nie was Passendes dabei, bis zu den Punkten bei dem Wechsel zum Finanzdienstleister als auch zum Maschinenbau, die mich dann sehr gereizt haben und mich natürlich abrunden, auch das Profil.
Aber ist die Auswahl jetzt in solchen Führungspositionen A, härter? Weil, ich sag mal, psychologische Gutachten etc. pp. Oder sagst du, umgekehrt, es wird leichter, weil es gibt weniger?
Ich würde sagen, es kommt drauf an. Also natürlich gibt es Assessment Center, die du ableisten musst, aber unterm Strich zählt ja der Mensch. Ne? Oftmals, umso höher du kommst, umso mehr bist du ja beim finalen Entscheider dran. Ne? Das heißt, wenn du jetzt wie jetzt im Finanzdienstleistungssektor bei dem Europachef, Europachefin dran bist, die entscheidet für alles. Ja? Das heißt, wenn die wenn du da imponierst und letztendlich auch Input lieferst, das sinnvoll ist, dann nehmen die dich. Ja. Und natürlich war auch Telekommunikation artverwandt mit Finanzdienstleistungssektor. Ja. Ist ja auch Mobilfunk, brauchst du dafür etc. Und genauso war Maschinenbau, die wollten ja auch in das Payment-Thema rein. Also dass immer irgendwie konntest du letztendlich dich vernetzen. Und da habe ich ja an Inhaber berichtet. Das heißt, er muss entscheiden. Ich glaube, da zählt schon stark auch der Nasenfaktor. Also passt, er hat einen ähnlichen Drive wie ich, tickt die DNA, wie das Erscheinungsbild. Ich glaube, da hängt alles miteinander zusammen. Würde ich nicht sagen, dass das härter ist. Aus meiner Sicht für mich erleichter, muss ich sagen, weil ich aber auch nie jemand war, der vor Hierarchien Angst hatte. Ja? Der gesagt, oh, jetzt kommt da ein CEO, boah, jetzt bin ich ganz nervös. Das war mir immer recht egal. Also ich bin respektvoll zu jedem, ob es der Hausmeister ist oder der CEO, weil ich sind alles Menschen und das vergisst der ein oder andere. Ja. Und deswegen war es für mich jetzt für Gefühl einfacher. Ja.
Okay, aber was ist da der größte Unterschied? Weil du magst ja jetzt, ich sage jetzt mal für einen Außenstehenden, natürlich magst du beruflich nochmal einen größeren Schritt von der Position her, weil du im Board sitzt, ne? Also in der Vorstandsebene, aber du bist ja nicht mehr in einem internationalen Konzern, sondern du bist ja in einem inhabergeführten oder in einem Familienbetrieb, wenn man es so will. Also jetzt mal natürlich auch eine Riesen-Company, aber nicht so internationalisiert wie zum Beispiel damals im Finanzsektor.
Doch, die Firma hatte auch, muss man sagen, Maschinenbau, einen globalen Auftritt, 5000 Mitarbeiter und war in 120 Ländern, also war stark vertreten. Das sollte man nicht unterm Scheffel stellen. Das war schon für mich in dem Moment potenziell ein Step up, weil du natürlich dann die globale Rolle, ne? Ich hatte ja vorher Dach Benelux, also hatte nochmal dann mehr Personalverantwortung, mehr Umsatzverantwortung und du musst dich auf die Kulturen einstellen. Ne? Ich hatte ja immer Schnittstellen mit anderen Kulturen, auch im anderen Bereich. Aber in der direkten Linie, in der direkten Führung war das schon interessant. Und ist halt ein komplett anderer Bereich. Ne? Da ticken die Uhren schon anders. Da hast du ja schon mal drüber. A, Familien geführt, wie die Entscheidungsprozesse sind. Als auch, dass die Mitarbeiter halt sehr lang dabei waren. Zum Teil 30 Jahre. Da ist halt der beste Verkäufer auch Chef geworden irgendwann. Und sicherlich manchmal auch richtig die Entscheidung, aber manchmal auch falsch. Und bei den falschen Entscheidungen hat man die Augen verschlossen zum Teil, ja. Demnach spannend.
Und warum ist sowas so? Also weil es schon immer so war? Oder weil man sagt, oder weil man einfach beratungsresistent ist?
Ich glaube, never change a running system, dass man sagt, das läuft ja. Man hinterfragt nicht, wie könnte es besser laufen, wenn jemand anderes jetzt auf so einer gewissen Position. Und dann, es war halt sehr stark geprägt. Es läuft ja, man ist damit zufrieden, man kennt die Leute, man hat eine Verbindung, die haben die DNA aufgesaugt von dir. Und das ist ja oft über Generationen hinweg, ne? Warum soll ich die Entscheidung korrigieren von jemand, der mein Vorfahren war, der das potenziell für richtig gehalten hat? Da müssen wir psychologisch reingehen, ja. Aber ich glaube, die meisten Mittelständler möchten Veränderungen, aber möchten halt, also wasch mich, mach mich nicht nass. Ja? Und da muss man halt, gehört viel Mut dazu. Ne? Ich sage immer, Veränderung muss stattfinden, wenn es gut läuft, nicht wenn es schlecht läuft. Und ich kann es auch nachvollziehen, heute nochmal mehr als damals, dass man natürlich, wenn es läuft, warum soll man das verändern? Ist ja bei jedem selbst auch, es läuft ja, warum soll ich es verändern? Und dann muss man schon einen hohen unternehmerischen Drive haben, zu sagen, okay, ich ändere es jetzt, weil ich jetzt ändern kann und nicht gezwungen bin, es zu ändern, weil du wirst irgendwann gezwungen. Und die Zeit ist ja schnelllebig. Ja. Demnach kann ich das schon nachvollziehen. Ja. Jetzt auch nur mal, wenn man die andere Seite jetzt kennengelernt hat.
Mhm. Gut, ich meine, da warst du jetzt auch relativ lang. Mhm. Und kannst du sagen, was war so der härteste Abschnitt? Also jetzt lassen wir mal die Baustelle weg, ja. Sondern was war so für dich der härteste Abschnitt? Wir reden es mal von beruflich, ne? Also rein eher arbeitstechnisch und viel Verzicht auf Privatleben war ja am Schluss auch nochmal sehr. Ja.
Der härteste Abschnitt war für mich der Ausstieg dann. Warum? Weil ich mich schon stark mit der Funktion identifiziert habe. Und da kommt schon das Erwachen, wenn du rausgehst aus dem Konzern und bist eine Nummer. Mhm. Gefühlt für dich eine große Nummer. Und auf einmal bist du No-Name. Und da muss man ganz offen sagen, ich glaube, es betrifft, wird viele treffen, die irgendwann rausgehen, dass du halt schon in den Krisenmodus fällst, wo du sagst, boah, weil klar, du hast eine große Verantwortung gehabt, viele Leute wollten deine Nähe haben aufgrund der Funktion. Und wenn du dann rausgehst, ist schon das Erwachen, weil klar, du hast nicht mehr die Verantwortung. Das ist eine gewisse geliehene Autorität, wo du dich mit identifizierst. Deswegen gibt es auch ganz viele, die irgendwann aus dem Konzern rauskommen, die dann Burnout, würde man heute sagen, die da Probleme bekommen, weil du dich identifizierst damit. Siehst du? Du
bist ja der Manager. Aber hat das was mit dem Selbstwertgefühl zu tun? Weil letztendlich, klar, du wechselst die Position oder du gehst raus, wie jetzt bei dir in die Selbstständigkeit. Und natürlich, du hast halt nicht mehr CEO, CFO oder Director oder Boardmember oder wie auch immer. Aber ich meine, okay, der Titel ist weg auf der Visitenkarte, aber ist es dann so ein bisschen eine Ego-Geschichte?
Ganz sicher. Glaube ich, ja.
Ja,
ja, weil schon, das ist eine Ego-Geschichte, klar. Weil du ja so gesehen wirst, boah, hast die Rolle, hast dich da hochgearbeitet und ich glaube schon, dass ein Ego-Thema ist, dass man sagt, boah. Aber klar, du gehst ja bewusst dann einen anderen Weg, ne? Ja. Und sagst, okay, ich mache mir jetzt, wer Unternehmer, Gründe, aber ich glaube, es hängt auch viel mit zusammen, es ist so eine, ist aber mir dann eine Ungewissheit, ne? Du bist dir bewusst, du willst gründen, das war ja schon seit Jahren Thema bei mir, wo ich gesagt habe, mein Leben lang angestellt, das wird nicht passieren, egal auf welcher Rolle, weil du halt nicht Inhaber bist. Und ich wollte ja immer das, demnach war der Schritt konsequent und sinnvoll. Unabhängig davon ist ja so die Anfangsphase, sind jetzt 2 Jahre vergangen, da warst du schon am Challengen. Ne? Natürlich spricht da keiner drüber, aber es ist ja so, dass du sagst, du musst was selbst aufbauen. Hast natürlich auch Verzicht. Wenn du selbst aufbaust, musst du investieren. Und hast ja nicht wie vor, jeden Monat kommt halt ein Check, sondern dann kommt erstmal gar kein Check. Und dann musst du halt überlegen, wie baue ich es auf? Und wie schnell kann ich das kompensieren? Deswegen, ja, wir hatten es ja schon mal drüber. Was ist, ist es besser, wenn man früh gründet oder spät? Ist schwierig zu sagen, weil wenn du jung bist, wie jetzt in deinem Fall damals, gründest, hast du wenig Risiko. Wenn du erfahrener bist, Seniorer bist, unabhängig vom Alter, gründest, ist es herausfordernd, weil du hast dir was erarbeitet. Hast ein hohes Einkommen dir erzielt, einen Lebensstandard und das kannst du dir auf einmal dann nicht mehr leisten in dem Moment, weil du dir was aufbauen musst. Keiner wird selbstständig und verdient morgen 6-stellig. Das ist einfach so. Es dauert.
Klar, natürlich ist die Herausforderung da, weil du von einer ganz anderen Fallhöhe kommst, genau, letztendlich, ja, und sagst, du gehst raus. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, du hast ja immer noch dein Netzwerk. Du gehst ja nicht irgendwo weg und sagst jetzt meine ganzen Kontakte, ob die national, international, wie auch immer. Ich meine, du hast ja viele Leute kennengelernt aus verschiedenen Branchen, viele Weggefährten gehabt. Also ich glaube jetzt nicht, dass du davon heute auf morgen vergessen wirst, ja.
Nee, aber also mir geht es eher darum, das ist klar, wenn du wieder zurück willst, dann kannst du zurück. Nur der Punkt ist ja der, du bist ja, so wie jetzt ich persönlich, bin ja getrieben immer gewesen, ich möchte mehr, ich möchte Erfolg haben und so weiter und hat es ja immer. Das heißt, du bist natürlich Erfolg verwöhnt und möchtest es auch in deiner eigenen Gründung, in der Firma. Deswegen hast du ja den Drive. Deswegen sage ich, was ich jedem mitgeben kann, wenn du es magst, im späteren Zeitpunkt, dann musst du bereit sein, auch Geld einzulegen, also Ersparnisse, alles, also risikobereit zu sein und an dich zu glauben. Das wird aufgehen. Wenn du wirklich, ich finde immer, wer einen Plan B hat, hätte ich den Plan B, würde sagen, ich probiere das jetzt mal nicht, gehe ich zurück. Ich glaube, dann wäre es nicht so erfolgreich, wie es ist. Wenn du sagst, nee, ich halte daran fest, ich möchte das machen, ich möchte mir Freiheiten erarbeiten und möchte eigene Entscheidungen treffen, aus eigener Überzeugung. Das heißt ja nicht, wie wir es auch machen, dass man Interim-Management, so Themen, die machen ja dann noch Spaß. Mhm. Weil du dann projektbezogen irgendwo eingesetzt bist und bist wieder Angestellter auf C-Level. Aber es ist ein Unterschied, als wenn ich sage, das ist mein Bread-and-Butter-Business. Ich muss da jeden Monat von leben und muss mich unterordnen im gewissen Rahmen. Das muss jeder, auch ein Vorstand ist ja berichtsfähig. Wenn er einen Aufsichtsrat hat, dann ist der Aufsichtsrat der Chef sozusagen. Das vergessen ja viele. Demnach kann ich nur mitgeben, man braucht da ein gewisses Durchhaltevermögen und muss auch bereit sein, Sachen zu opfern.
Zu verzichten auf jeden Fall. Ja.
Weil oft Leute in meinem Umfeld, die sagen, oh, ich mache mich auch irgendwann selbstständig. Ich habe aber da einen ETF-Sparplan, ich habe da Immobilien, ich habe das und das und das. Und sage ich, okay, wenn du aber selbstständig bist, dann kriegst du nicht mehr so leicht eine Finanzierung. Dann musst du vielleicht einen ETF-Plan auflösen. Nee, will ich nicht, würde ich nie machen, sage ich. Ah, sehr naiv, ja, weil du musst ja dein Leben weiter finanzieren und potenziell musst du dann auf Ersparnisse zurückgreifen, bis der Punkt kommt, wo du sagst, jetzt reicht's wieder und dann baust du es auf und du hast ja kein Limit in der Selbstständigkeit. Umso größer das Unternehmen, umso besser strukturiert, umso mehr kannst du verdienen, das ist ja das Schöne. Aber das ist dein Risiko. Und das Schöne ist, es gibt halt leider zu wenig, die bereit sein, das zu opfern. Ja? Und beides geht halt nicht. Du kannst jetzt sagen, ich behalte alles, was ich mir erwirtschaftet habe in der Vergangenheit, durch meine Karriere und Selbstständigkeit läuft von selbst. Du musst bereit sein, Opfer zu tätigen und irgendwann wird es sich bezahlt machen. Wir sagen, geil, kriegst du wieder zurück.
Definitiv. Also man muss dran glauben an die Sache, man muss es auch voll durchziehen und also das kann ich 100% so unterstreichen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Bewerbergeschichten, weil das ist sicher für einige auch interessant, was wären so die Tipps, wenn man gerade, ich sage jetzt mal Headhunter-technisch, ne, Executive Search, wie man schön sagt, angesprochen wird, eingeladen wird zu einem Gespräch, was sind so, auf was sollte man achten? Was sind so die wichtigsten Sachen, wo du sagst, das ist der Game Changer und damit kommt er weiter?
Also die Firma muss dich reizen. Ich finde, wichtig ist, dass die DNA der Company, muss ich die Unternehmensstruktur angucken, wie ist die Verantwortlichkeit, kann ich mich weiterentwickeln, ist es potenziell eine Step-Up-Position, wie bewertet man den Markt von außen, wird sich die Firma weiterentwickeln heutzutage und wie ist der Wettbewerb und die Frage, ganz wichtig, warum wird die Stelle besetzt? Also ist es ein Replacement, also ist jemand ausgeschieden, warum ist er ausgeschieden? Ist es Nachbesetzung, weil jemand retired? Okay, sinnvoll. Ist es eine neue Stelle? Und dann klar fragen, was sind die KPIs? Wie sieht der perfekte Kandidat aus? Wie ist eure Erwartungshaltung? Ab wann soll er performen? Was soll er performen? Dass man das vornherein alles klärt, ja, und sagt, okay, was ist die Erwartungshaltung für beiden Seiten? Wie lange gibt der Rollenvergeber dir Zeit? Sagen, wie lange geben sie mir Zeit und wie messen sie Erfolg? Dass man es greifbar hat und keine Überraschung erleben, der dann enttäuscht ist und du enttäuscht bist. Ich finde, Kommunikation ist da wichtig, relativ klar. Umso seniorer die Rolle, umso offener, ja. Mhm. Und geduldig sein, ja. Ich glaube, Geduld zahlt sich aus, auch hier, ja. Nicht auf eine Karte setzen, bitte, ich brauche den Job jetzt, sondern eher geduldig sein und überlegen und nicht titelgetrieben, ne? Dass jemand sagt, oh, jetzt hast du eine VP-Position oder wie auch immer, sondern das muss halt Sinn ergeben. Auch sich das Unternehmen angucken. Ist das ein Step-up in Terms of die Größe vom Unternehmen und so weiter und so fort?
Sehr gut. Ich glaube, das war ein megamäßiger Abschluss. Wenn noch Fragen entstehen, auch an die lieben Hörer und Zuschauer, ihr könnt uns jederzeit anschreiben. Micha freut sich immer auf Mails.
Immer. Ja. Oder anrufen.
Ja. Oder anrufen. Und für Karrieretipps natürlich oder im Bewerbungsgespräch. Dann sage ich mal Dankeschön. Heute ging es wirklich hart um Karriere. Es geht demnächst wieder weiter mit wunderbaren Gästen. Seid gespannt.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns in diesem Sinne. Tschüss aus Frankfurt.
Bleibt gesund. Adios.
Ciao.